Wir wollen jetzt weitermachen mit der Sache mit Esau und Jakob, Kapitel 25. Wir waren gekommen heute Vormittag bis Vers 29. Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde. Und er sprach zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin müde. Der Herr nannte man ihn Edom, das heißt der Rötliche oder das Rote. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Ich habe schon gesagt, das Erstgeburtsrecht war was Besonderes. Der Erstgeborene ist ein spezielles Eigentum für den Herrn. Das erfahren wir auch im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, wo von den Erstgeborenen die Rede ist. Und das heißt, der Erstgeborene gehört dem Herrn in besonderer Weise. Und in der Zeit des mosaischen Gesetzes dann haben wir gesagt, bekommt der Erstgeborene einen doppelten Anteil am Erbe. 5. Mose 21, Vers 17. Den Erstgeborenen soll er anerkennen, dass er ihm zwei Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird. Ihm gehört das Recht der Erstgeburt. 5. Mose 21, Vers 17. Und das Erstgeburtsrecht beinhaltete auch das Vorrecht, das geistliche Haupt der nachfolgenden Generationen zu sein. Das war im Fall von Isaak also natürlich sehr besonders wichtig, wenn Könige sogar aus ihm herauskommen sollten. Also der Erstgeborene hat, was die Zukunft betrifft, große Ehre. Zum Beispiel im Psalm 89, Vers 28, da ist die Rede von David: Ich will ihn machen zum Erstgeborenen, zum Höchsten der Könige der Erde. Er war ja der Letztgeborene, aber Gott will ihn machen zum Erstgeborenen, zum Höchsten der Könige der Erde. Und der Segen Abrahams ging auf den über, der das Erstgeburtsrecht hatte. Vor allem der Erbbesitz, das verheißene Land und die große Nachkommenschaft. Das erfahren wir dann in Kapitel 28, Vers 4. Der Herr gebe dir den Segen Abrahams, sagt dort der Isaak. 28, Vers 4, der gebe dir den Segen Abrahams, dem Erstgeborenen nämlich. Jedenfalls der das Erstgeburtsrecht hat. Also hier der Jakob, ist sehr schlau und macht sich die Charakterschwäche seines Bruders Esau zunutze, und er ist ein echter Jude mit einem Wucherpreis. Verkauft er das Essen? Esau antwortete: ich muss doch sterben. Was nützt mir da das Erstgeburtsrecht? Was habe ich heute davon? Jetzt ist die Gegenwart ist wichtiger als die Zukunft. Die Gegenwart, dieses Leben ist wichtiger als irgendwas, was nach meinem Tod geschieht. Das ist das Denken Esaus. Also das Diesseits ist viel wichtiger, als was später nach dem Tod geschieht. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diese Philosophie, wovon auch Paulus gesprochen hat, 1. Korinther 15, Vers 32. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn die Zukunft nicht wichtig ist, dann ist Essen wichtig. Dann ist momentane Befriedigung wichtig. Im Hebräerbrief erfahren wir, dass Esau ist der Prototyp für einen nach dem Fleisch ausgerichteten Menschen. Ein Unzüchtiger und Profaner, also einer, dem nichts heilig ist. Hebräer 12, Vers 16. Kann man lesen? Hebräer 12, 16. Da geht es um Jagd nach dem Frieden und so weiter, Vers 14. Und dann Vers 16, Sie sollen aufpassen, dass nicht irgendein Unzüchtiger da sei oder ein Profaner, also das Wort hier heißt ein Unheiliger, einer, dem nichts heilig ist, ein Weltlicher, wie Esau, der für ein Essen seine Erstgeburt weggab. Diesseits ist wichtig. Esau selber ist jetzt nicht der Unzüchtige, sondern der Profane, der Weltliche. Aber das Denken ist das Gleiche. Der Unzüchtige denkt sich auch, hier und jetzt will ich meinen Genuss. Der Glaube denkt umgekehrt. Wenn das Sichtbare ohnehin aufgelöst wird, dann ist das Unsichtbare wichtiger. Dann ist jene Welt wichtiger. Und Jakob sprach, schwöre mir heute, und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und er hat geschworen. Es gibt ja dann weitere Nachkommen von Esau, die Edomiter. Und ein ganz berühmter Nachkomme der Edomiter ist der Herodes. König Herodes war ein Idumäer, ein Edomiter. In Matthäus 2. Der spottet, oder? Über die Israeliten, ihr mit euren Messias. Hier und jetzt wird regiert und jetzt wird genossen. Hier und jetzt genießen wir. Der Apostel Paulus spricht zu den Korinthern, ihr seid schon gesättigt, ihr seid schon reich, ihr herrscht ohne uns. Wo wäre es doch, dass ihr herrschtet? Ihr wollt jetzt regieren. 1. Korinther 4, Vers 8. Das ist auch falsches Denken. Und es ist gefährlich, dass ein Christ sein Erstgeburtsrecht verliert. Das sagt der Hebräerschreiber. Dort in Hebräer 12. Seht zu, dass keiner unter euch da ist, der sein Erstgeburtsrecht verkauft. So wie Esau. Jetzt in dem Sinn zu verstehen. Diese. Ihr seid die Gemeinde der Erstgeborenen, sagt der Hebräerbrief. Die Gläubigen sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Alle Gläubigen sind Erstgeborene. Das ist Hebräer 12, auch gerade in diesem Zusammenhang, Vers 23. Die Gläubigen sind alle Erstgeborene. Sie haben alle das Erstgeburtsrecht. Sie sind im Himmel eingetragen. Hebräer 12, Vers 23. Ihr seid gekommen zur Festversammlung, zur Gemeinde von Erstgeborenen. Alle Gläubigen haben dieses Erstgeburtsrecht. Wir sind eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe, Jakobus 1, Vers 18. Wir sind gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Er hat uns geboren, er hat uns gezeugt. Durch das Wort der Wahrheit, Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns geboren, durch das Wort der Wahrheit, damit wir eine Art Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe seien. Jakobus 1, 18. Also Gläubige haben das Erstgeburtsrecht. Sie sollen es nicht verkaufen für irdische Befriedigung. Man kann nicht alles haben. Befriedigung hier und jetzt. Manchmal muss man zurückstecken, um Christi willen. Jedenfalls, also das war das zeigt diesen tragischen Charakter Esaus. Später offenbart es sich mehr noch. Wir kommen darauf hin. Kapitel 26, kommt nun eine Hungersnot ins Land. Das hat er jetzt davon, der Esau. Jetzt ist er schon wieder hungrig. kommt eine Hungersnot ins Land, eine andere als die frühere, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Also im verheißenen Lande, das ist nicht das erste Mal und nicht das einzige Mal, dass Hungersnot im verheißenen Lande ist. Aber das ist auch immer wieder Prüfungszeit. Und hier der Isaak macht sich Gedanken, wohin er ziehen soll. Eine Option wäre, nach Ägypten zu ziehen, wie der Vater damals. Und es heißt dann, der Herr, da erschien ihm Jahwe und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Der Herr erleichtert es ihm und gibt ihm eine Korrektur, einen klaren Befehl, zieh nicht nach Ägypten. Und er erneuert ihm dann die Verheißung. Hier ist die erste Erscheinung Jahwes an Isaak und er wird ihm noch einmal erscheinen. Später dann, am Ende des Kapitels. Vers 3, halte dich auf in diesem Lande und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen werde ich diese Länder geben. Und ich werde den Eid aufrecht erhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Denk an Beerseba, beziehungsweise denk an Moria, dort wo Gott geschworen hat. Ich werde deinen Samen vermehren wie die Sterne des Himmels und werde deinem Samen alle diese Länder geben. Und durch deinen Samen werden gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und mein Gesetz. Also um Abrahams Willen, Gott hält sein Versprechen. Und jetzt bleibt also Isaak dort, wo er war, im Südland, also in Gera. Er wohnte ja schon im Südland und jetzt dort in der Nähe von Mamre ist ja auch dann das Philisterland gewesen. Und er wohnt jetzt in Gera, bleibt dort, wo ja auch sein Vater eine Zeit lang in der Nähe dort gewohnt hatte, im Philisterland. Und die Männer des Ortes erkundigten sich nach seiner Frau und er sagte, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Indem er dachte, die Männer des Ortes möchten mich sonst töten wegen Rebekka, denn sie ist schön von Aussehen. Ja, Isaak ist nicht besser als sein Vater Abraham. Er wiederholt hier eine Lüge. Vielleicht hat das sind so Gewohnheitssünden, die man überträgt auf die Kinder, oder? Es ist oft so, dass man gewisse Gewohnheitssünden auf Kinder überträgt. Jedenfalls macht er es genau gleich wie sein Vater. Mangelnder Glaube wiederum. Als er nun eine Zeit lang da war, blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und er sah, dass Isaak mit Rebekka, seiner Frau, liebkoste oder flirtelte oder so etwas. Das Wort ist eigentlich das Wort von Lachen. Also Yitzchak heißt Lachen, der Lacher lachte mit Rebekka. Aber das Wort ist auch mehr, es kann auch mehr bedeuten. Hier offensichtlich war es ein Umgang, von dem Abimelech gleich merkte, so geht man nicht mit der Schwester um, so geht man nur mit einer Frau um. Also es war mehr als nur einfach ein Scherzen.
Also ist dann, wenn man macht, vertraut, scherzt, ist dann...
Ja, ein bisschen... Vertraut, ja, das ist schon ein bisschen besser als nur einfach scherzte. Also er ist vertraut mit ihr umgegangen, so eine Art liebkoste und so. Ja. Jedenfalls so, dass die Heiden haben damals gewusst, wie man mit einer Frau umgeht und wie man mit der Schwester umgeht. Das ist ein Unterschied. Und wie man auch immer das Wort übersetzt, das ist jedenfalls mehr als nur ein bisschen ein Herzen und ein Schätzen. Scherzen, ja, und ein also was Isaak hier mit Rebekka machte, war mehr als was nur Geschwister machen, ja. Das war dem Abimelech klar. Das machen nur Eheleute. Übrigens, wir haben mehrere solche Ausdrücke in 1. Mose 16, Vers 5. Da hatten wir, bin damals nicht drauf eingegangen, da hatten wir den Ausdruck, in die Arme geben, die Frau in die Arme geben. Vielleicht soll ich mir das kurz noch anschauen, weil das ist ja heute geht man viel zu lose um mit dem anderen Geschlecht. Und in der Bibel wird uns gezeigt, dass hier ist ein Abstand. Und wenn man jemanden in die Arme von jemand anderem gibt, dann bedeutet das schon, dann ist das klar, was das bedeutet. Ja? Sarah sagt, ich habe meine Magd in deinen Schoß oder in deine Arme gegeben. Also jedenfalls in dein, wie heißt es jetzt im wörtlich? In deinen Schoß. Ja. An deine Brust sozusagen, ja, dass man sie umarmt, ja, gegeben. Ich habe meine Magd, und da können wir was lernen, oder? Die Frau eines anderen hat nichts zu tun an meiner Brust, ja. Wenn das der Fall ist, dann heißt das hier heißt das schon, ich habe sie dir gegeben als Ehefrau, oder? Und heute ist man ist sich dessen zu wenig bewusst. Man geht heute schon mehr, ich habe das festgestellt, man geht recht lose um mit dem anderen Geschlecht. In der Bibel ist es nicht so. Die Bibel ist ein gewisser heiliger Abstand zwischen den Geschlechtern. Das wollte ich nur hier darauf aufmerksam machen. Paulus sagt auch, es ist gut, eine Frau nicht zu berühren. Und er meint heiraten, oder? Aber er nimmt das Wort berühren. Wieso soll ich nicht eine Frau berühren? Aber das Wort berühren hat schon ein Ziel, oder? Es beginnt mit berühren. Aber man hat ein Ziel. Man hat eine Richtung eingeschlagen und man möchte mehr und mehr und mehr berühren. Ja? Und das heißt, man soll sich schon bewusst werden, es gibt einen gesunden Abstand zum anderen Geschlecht. Das musste man früher nicht sagen, heute muss man das sagen. Früher war das klar, aber heute ist es nicht mehr so klar. Jetzt gehen wir zurück, Vers 9. Da rief Abimelech den Isaak und sagte, siehe, für wahr, sie ist deine Frau. Und er stellt ihn zur Rede. Und der Isaak wird von einem Heiden zurechtgewiesen, das ist sehr demütigend. Aber er lässt sich sagen, er nimmt das an und er hat Buße getan darüber. Beachten wir die hohe Moral von diesem Heidenkönig, oder? Hohe Moral, oder? Todesstrafe bei Ehebruch. Abimelech gebot allem Volk und sprach, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, soll getötet werden. Jedenfalls Todesstrafe bei Ehebruch mit der Frau eines Fremden. Und Isaak säte in jenem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn Jahwe segnete ihn. Jetzt, das zeigt uns, dass der Isaak Buße getan hat, oder? Sonst hätte der Herr nicht gesegnet. Isaak säte und der Herr segnet hundertfältig. Segen, Thema ist Segen. Isaak ist ja der Gesegnete. Und es geht um den Segen. Dann werden Wasserbrunnen gegraben. Isaak ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, Vers 18, die sie zu Zeiten Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten, die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten und benannte sie mit demselben Namen, mit denen sie seinen Vater benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser, fließendem Wasser. Aber die Hirten von Gera zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, das bedeutet Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Esek, Zank. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, darüber zankten sie auch. Darum nannte er ihn Sitna, Anfeindung. Da brach er von dort auf und grub einen anderen Brunnen, darüber zankten sie nicht, darum nannte er ihn Rechobot, weiter Raum, und sprach, nun hat Jahwe Raum geschaffen, dass wir im Lande fruchtbar sind. Danach zog er von dort nach Beersheba, dort wo er ursprünglich gewesen war, und der Herr Jahwe erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott Abrahams, deines Vaters. Also jetzt erscheint ihm der Herr noch einmal, ein zweites Mal. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deinen Samen vermehren, ob Abrahams meines Knechtes willen. Gott erinnert ihn wieder an die Verheißung, als er wieder an dem Ort war, wo er sein sollte, wo er ursprünglich war. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen Jahwes an. Und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Viermal werden hier Brunnen gegraben. Und wenn man da ein bisschen, man kann hier eigentlich noch recht viel praktische Lektionen aus der Brunnengeschichte für sich herausnehmen. Ich habe hier 5 Lektionen aus der Brunnengeschichte für mich aufgeschrieben, also Anwendungen. 5 Anwendungen aus der Brunnengeschichte. Die erste Anwendung, Vers 18, graben müssen wir. Graben müssen wir, das Wasser ist schon da. Gott gibt uns seine Schätze nicht ohne Arbeit und ohne Forschen, aber wir haben das lebendige Wort, das Wasser, die lebendige Quelle. Es ist da, aber wir müssen graben. Es wird uns nicht alles in den Mund gegossen. Sie haben aufgraben müssen, die Brunnen, die die anderen verschüttet hatten. Manchmal ist das mühevoll, aber der Herr belohnt uns mit gutem, frischem Wasser. Zweite Lektion, die ich für mich habe. Wir können nicht vom Brunnen unserer Väter leben. Das heißt, unsere Väter haben schon vieles Gutes gefunden in der Bibel und haben uns gutes Wasser aufbewahrt. Aber wenn man Wasser lange aufbewahrt, dann ist es mit der Zeit abgestandenes Wasser. Das schmeckt dann nicht mehr so gut. Wir müssen selber, wir müssen auch selber graben. Wir sollen nicht nur stehen bleiben bei dem Guten, was wir von den Männern Gottes, die vor 100 Jahren und vor 200 und 300 Jahren gelebt haben. Ich habe sehr viele gute Kommentare übrigens. Jemand hat mich gefragt nach guten Büchern. Ich nehme sehr viel die guten Kommentare, vor allem die alten deutschen bibeltreuen Kommentare, wie Lange, Dechsel, Zahn und Kyle Delitzsch. Die nehme ich sehr, sehr gerne. Und ich habe sehr viel von denen gelernt. Aber stehen bleiben kann man auch nicht da. Andere bleiben stehen bei irgendwelche, ich bin in der Brüderbewegung aufgewachsen und da hieß es, das gibt es immer bestimmte Namen und diese Namen sind einfach alles. Ja, der eine heißt John Nelson Darby und was der geschrieben hat, das ist non plus ultra. Das ist einfach alles und das stimmt nicht. Stimmt nicht. Hat vieles falsch und ist auch vieles nicht so super, aber irgendwie hängt man an diesen Namen. Jeder hat so seine Lieblingsnamen und Lieblingsleute und was der gesagt hat, das ist einfach alles. Nein, wir müssen immer wieder forschen. Wir sollen das Gute lernen von anderen Brüdern und es gibt sehr, sehr viel Wertvolles, aber wir sollen nicht nur da stehen bleiben. Man kann immer auf beiden Seiten runterfallen vom Pferd, oder? Die einen, die verwerfen alle Kommentare, die sagen nur noch Bibel lesen und berauben sich der guten Gaben, die Gott gegeben hat. Und andere fahren ganz ab auf irgendwelche Leute und haben nur noch die Menschen, diese Menschen vor sich. Menno Simons, oder haben wir heute zu Mittag gelesen, oder beim Frühstück gesprochen. Nur Menno Simons, ja? Nur was er geschrieben hat, sonst nichts. Gibt so Leute, ja? Lesen nicht mehr die Bibel, sondern lesen nur noch was der geschrieben hat. Das ist falsch, oder? Wir können nicht vom Brunnen der Väter leben und von dem Graben der Väter. Wir sollen auch selber graben. Und es ist frisch, wenn man was entdeckt. Vielleicht stellt man dann fest, nachdem man sich gefreut hat an dem, was man entdeckt hat, stellt man dann fest, dass die schon vor 100 Jahren und vor 200 Jahren haben die das alles schon entdeckt, aber ich habe es nicht gewusst, dass sie das entdeckt haben. Aber dann ist auch schön. Dann weiß man, aha, man ist in guter Gesellschaft. Drittens, jeder, der gräbt, findet Lebenswasser. Vers 19. Der Herr belohnt. Da gruben die im Tal und fanden dort sogar fließendes Lebenswasser. Ein Brunnen mit fließendem, einen Quellbrunnen also. Jeder, der gräbt, findet. Wer sucht, der findet. Gilt auch hier. Im Griechischen heißt es, wer beständig sucht, der findet. Wer fortwährend sucht, der findet. Viertens, wenn es um Lebenswasser gestritten wird, das gibt es leider auch, dass man um das lebendige Wasser streitet, nicht nur um Brunnen, nicht nur um irdische Brunnen, sondern auch um geistliche Brunnen kann man streiten. Streite nicht. Man kann köstliche Wahrheiten der Bibel zerreden und zerdiskutieren und dann sind sie nichts mehr, wenn Leute herumstreiten. Ein Knecht ist ja so, nicht streiten, nicht zanken in dem Sinne, zanken, ja. Zerdiskutieren. Wo es nur noch darum geht, wer Recht hat. Das ist nicht das Ziel. Es geht gar nicht darum, dass wir Recht haben. Es geht darum, dass wir auferbaut werden. Das ist jetzt Vers 20 und 21. Was hat Isaak gemacht? Er hat verzichtet. Nicht auf dem Recht beharrt. Lieber eine Diskussion verlieren und einen Bruder gewinnen, als die Diskussion gewinnen und einen Bruder verlieren. Manchmal kann man einfach nachgeben, einfach vorläufig einfach nachgeben. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Einfach nachgeben. Nach dem Motto von Römer 14 auch, oder? Man muss manchmal einfach vorläufig sagen, ja, jeder sei seiner Meinung gewiss. Vorläufig. Wir arbeiten ja weiter. Nur eine Meinung ist wahr, also, aber jetzt vorläufig müssen wir miteinander leben. Dann sollen wir uns nicht stehen lassen. Man lässt sich nicht stehen. Sondern man will nicht einander bekritteln. So ist es. Nicht zanken. Einander bauen, aufbauen. Fünftens, wer auf Zank verzichtet und nachgibt, der bekommt vom Herrn weiten Raum, Vers 22, weiten Raum, der an Isaak geht weiter, okay, dann graben wir woanders. Und dann graben sie einen anderen Brunnen, darüber zanken sie nicht. Und der Herr, dann der sagt, nun hat der Herr, nun hat Jahwe Raum geschaffen. Oft ist es ja so, wenn man diskutiert mit Geschwistern, mir hat ein Rat viel geholfen. Wo die Tür offen ist, dort will ich das nutzen. Wenn die Gelegenheit da ist, dass ich es kann, die offene Tür nützen. Wenn die Tür geschlossen ist, dann hat es keinen Sinn, die Tür einrennen zu wollen. Manchmal hat man Menschen und man merkt, du kommst nicht an. Sie wollen das nicht hören. Christen, Geschwister. Aber du merkst, es ist verschlossen. Du hast keine Chance. Es gibt nur Streit und lange Diskussionen mit Ergebnis, mit keinem Ergebnis. Nee, das ist nicht der Auftrag. Lange dann Zeit und Diskussionen und Energie und zu verwenden und dann ist es gar keine Auferbauung. Wenn die Tür offen ist, wenn die Herzenstür offen ist, wo der Herr Möglichkeit gibt, hineinzusprechen, wunderbar. Wenn die Tür nicht offen ist, weitergehen. Aber freundlich bleiben. Manchmal gibt es natürlich Menschen, die eine Irrlehre verkünden. Ist was anderes. Wo jetzt die Gemeinde gefährdet wird. Ist ganz was anderes. Da müssen wir ganz klar Stellung beziehen. Ganz klar, scharf heißt hier mit scharfem Verstand Gottes Wort ansetzen. Ermahne sie scharf oder korrigiere, weise sie scharf zurecht, nämlich durch Scharfsinn, durch ganz klare Bibelstellen, so und so und so. Und wenn das Gottes Wort sagt, dann sagen wir nicht, aber ich meine, das ist irgendwie was anderes, meine, das heißt was anderes. Das, was da steht, steht da. Also wir haben auch die Aufgabe, die Irrlehrer schon in die Schranken zu weisen, wenn sie spalterisch handeln wollen. Das war nur so jetzt ein Exkurs. Gehen wir wieder zurück. Wo waren wir? Vers 26. Und Abimelech ging zu ihm von Gera mit Achuzat, seinem Freund, und Pichol, seinem Heerführer. Ich bin mir nicht sicher, ob Pichol auch nicht ein Titel ist, denn mittlerweile sind ja schon 80 Jahre vergangen zum letzten Treffen mit Abraham. Da war auch ein Abimelech und ein Pichol. Nun, je nachdem. Wenn sie sehr jung waren damals, dann können sie jetzt 80 Jahre älter sein. Es könnte aber auch sein, dass Abimelech und Pichol Titel sind. Abimelech heißt ja übersetzt Vaterkönig. Abimelech, Vaterkönig. Jedenfalls, Abimelech ging zu ihm von Gera mit Ahuzat, seinem Freund, und Pichol, seinem Heerführer, und sie sprachen: Wir haben deutlich gesehen, dass Jahwe mit dir ist. Darum haben wir uns gesagt, es soll ein Eid sein zwischen uns und zwischen dir. Also die gleiche Taktik wie damals. Sicher ist sicher. Komm, wir wollen einen Bund schließen. Dass du uns nichts Übles tust. So wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen haben und dich haben ziehen lassen in Frieden. Du bist nun einmal ein gesegneter Jahwes. Und sie merken, der Segen des Herrn ruht auf Isaak. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Interessant, sein Vater hat noch hat sie noch zurechtgewiesen wegen dem Brunnen, oder? Aber er, Isaak, nicht. Nicht streiten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ deuten soll, aber es war ihm nicht sein Auftrag, jetzt da noch die zurechtweisen. Das lag ihm nicht. Er zieht sie nicht zur Rechenschaft. Er nannte ihn Sheba, also dann wird dann hier gegessen, getrunken, Vers 30, gegessen, getrunken und dann sie standen des Morgens früh auf und wuren einer dem anderen, und Isaak entließ sie, und sie zogen von ihm in Frieden. Und es geschah an jenem Tage, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm wegen des Brunnens, den sie gegraben hatten. Das ist jetzt der vierte Brunnen. Ich habe ja schon gesagt, Abraham baute Altäre, Isaak baut Brunnen, gräbt Brunnen. Und viermal, bei allen ist es viermal. Also Abraham war der Anbeter und Isaak war der sich nährt von dem Brunnen Gottes. Und er nannte ihn Shibea, daher der Name der Stadt Beer-Sheba. Also eine Doppelbedeutung hier. Zuerst hieß Beer-Sheba deshalb, weil da geschworen wurde, Brunnen des Schwurs. Und hier heißt er Shibea, daher der Name der Stadt Beer-Sheba bis auf diesen Tag. Ah ja, bei Abraham waren sieben Schafe, die er beiseite gestellt hat. Und sieben heißt auch Sheba. Also sieben Brunnen und Schwurbrunnen, Doppelname. Sieben Brunnen und Schwurbrunnen. Esau war 40 Jahre alt, da nahm er zur Frau Judith, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basmat, die Tochter Elons des Hethiters. Und sie waren Herzeleid für Isaak und Rebekka, heißt es hier bei Luther. Aber in wörtlichem und auch bei anderen, aber es heißt hier ganz wörtlich, sie waren eine Bitternis des Geistes, dem Isaak und der Rebekka. Sie waren eine Bitternis des Geistes, also innerlich schon sehr schwer zu verkraften, diese Sachen. Kummer, Herzenskummer, ja. Also der Geist, das Innere des Menschen wurde schwer bekümmert durch diese Sache.
Er musste immer weiter weg, bis er in einem Land wieder zurück war. Dass Gott ihn sozusagen wieder zurückgeschickt hat. Und dort, wo er kam, ging er zu den Philister rüber.
Ja.
Wodurch das immer wieder weggeschickt wurde.
Kam er dann schlussendlich wieder zurück, wo er sein sollte, in Beersheba.
Dort erschien ihm auch der Herr und dort kam auch der Bund.
Ja.
Vorher hat er eigentlich auch Segen erlebt, aber sehr viel Unsegen.
Durch diese Brunnen, die verstopft wurden, der Unsinn, ja.
Und auch durch seine Lüge, die er dort...
Oh ja, ja, hat. Stimmt. Jetzt ist er jedenfalls wieder auf dem Platz, wo er sein soll, und genau dort erscheint ihm der Herr in Beersheba. Ja, doch, danke. Und Esau heiratet also um 44 Jahre früher als der Jakob. 44 Jahre früher. Jakob heiratete erst mit 84 Jahren. Ich habe das auf die Tafel aufgeschrieben, diese Rechnung, wie man auf das Alter von Jakob kommt. Es geht. Man kommt haargenau dorthin. Es sind genügend Angaben in der Bibel. Da haben wir Jakob 130 Jahre alt, im dritten Jahr der Hungersnot, oder? Ich habe... So, also im dritten Jahr der Hungersnot 130 Jahre alt. Und das heißt, wir rechnen die 2 Jahre Hungersnot, die schon verlaufen sind, und minus die 7 Jahre, die guten Jahre, dann kommen wir auf 121 Jahre alt, war er, als Josef vor Pharao stand. Oder? Die 7 Jahre Hungersnot, 7 Jahre Fülle, 2 Jahre Hunger. Das heißt, als Josef 30 Jahre alt war, denn Josef war 30 damals, war Jakob 121. Also bei der Geburt Josefs war Jakob 91. Und Kapitel 30, Vers 22, beziehungsweise Vers 25, sagt uns genau, wann Josef geboren ist. Josef ist geboren, genau nachdem diese 7 Jahre, diese 14 Jahre, insgesamt 14 Jahre abgelaufen waren, die der Jakob in dem fremden Lande war, oder? 6 Jahre blieb er noch, um zu arbeiten für den Laban, und 7 Jahre verliefen, als die Kinder geboren wurden. Und der Josef war der Letzte. Also im Laufe von 7 Jahren sind die Kinder geboren. Das wissen wir ganz genau, weil da steht, als der Josef geboren war, überlegt sich der Jakob, er zieht jetzt nach Hause. Und dann spricht er mit Laban. Und dann sagt er, er soll doch noch bleiben. Und wir erfahren dann, dass er noch 6 Jahre geblieben ist. Insgesamt 20 Jahre. 7 plus 7 plus 6. Deshalb müssen wir diese 6 und diese 7 abrechnen, dann fehlen uns also, dann wissen wir also, dass Josef im 7. Jahr geboren ist, beziehungsweise vielleicht Anfang des 8. oder also einfach das 7. Jahr, 7 Jahre ist er jetzt schon im Lande, ist er jetzt schon verheiratet, 7 Jahre verheiratet. Jetzt rechnen wir die 7 Jahre weg, das heißt, er heiratete mit 84. Und jetzt rechnen wir nochmal die 7 Jahre weg, die er für die Rahel gearbeitet hat, dann war er 77, als er flüchtete und die Rahel dann kennenlernte. Das heißt, er war 77, als er dann auch den, das war auch alles in der gleichen Zeit, als er den Vater betrogen hat und den Bruder betrogen hat, war der Jakob schon 77 Jahre alt. Bitte?
77 noch geflogen.
77 geflogen, ja. Und ledig. Bitte? Also ein alter Mann schon. Aber gut, wenn man 130 Jahre alt wird, dann sind das die, 147 Jahre alt wird, dann ist man gerade im besten Alter. 77. Und übrigens, man kann dann auch weiterrechnen, als der Vater starb, der Vater wollte viel zu früh sterben, der Vater Isaac. Der wollte um 43 Jahre zu früh sterben. Isaak denkt ans Sterben, Kapitel 27, Vers 1. Da war der Isaak, Jakob war 77, oder? Und Isaak war 60 Jahre älter. Oder? 137 war Isaak, in Kapitel 27, Vers 1. 60 Jahre älter, denn mit 60, als Isaak 60 war, bekam er die Zwillinge. Also Jakob war 77 und Isaak war 137, gestorben ist er erst mit 180, also 43 Jahre später. Und diese 43 Jahre später, das fällt genau in die Zeit, als der Vater dann tatsächlich gestorben ist, der Vater Isaak, da war dann der Jakob 120 Jahre alt und das war genau die Zeit, wo Josef im Gefängnis war noch, die letzten Jahre. Knapp 1-2 Jahre vor der Befreiung Josefs, da hat der Isaak und der Esau den Vater begraben. Josef war dann schon lange weg. Der Isaak, ja, der Isaak war halb blind. Kapitel 27, Vers 1. Ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen zu schwach waren, um zu sehen. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und er sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sprach, sieh doch, ich bin alt geworden und ich weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun deine Jagdgeräte, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein erjagtes, ein Wild. Und mache mir ein Essen, wie ich es gern habe, wie ich es liebe. Und bring es mir herein, ein Essen, wie ich es liebe. Bring es mir herein, dass ich esse, dass meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. Es geht um den Segen. Es geht um den Segen. Das ist so eine Sache mit dem Segen. Ich habe eine sehr gute Kassette gehört von einem Bruder, von diesem David Gooding aus Nordirland. Und ich möchte ein bisschen da was von dem Bruder, also von dieser, was ich da gehört habe, erzählen. Dass wir uns ein bisschen hineinfühlen in diese ganze Situation. Überhaupt mit dem Segen, wie ist das mit dem Segen? Wir haben schon davon gesprochen, wenn Gott segnet, dann ist das wunderbar und wir freuen uns, wenn Gott segnet. So, wir sind gläubig, wir gehorchen, der Herr segnet als Folge, weil wir gehorchen. Und dann geht es uns gut und wir genießen. Aber dann gibt es eben diese Gefahr, wenn viel Segen da ist, gibt es gleichzeitig wieder Gefahr. Oder? Und genau das hat Isaak erlebt. Der Herr hat ihn gesegnet und er hatte viel Tiere und er hatte viel hundertfältige Ernte. Und also der Mann wurde mächtig reich durch den Segen des Herrn. Es war nicht schlecht. Hatte viel zu essen und da kam er so richtig auf den Geschmack von Essen und dankte dem Herrn dafür, für jedes Essen. Und war glücklich und froh für das gute Gefühl, das man haben kann, wenn man so richtig einen guten Braten, so Hirschbraten gegessen hat. Da freut man sich. Oder? Und uns geht es auch so, wir können das auch auf das Geistliche übertragen, oder? Wir erleben Segen, wir sind gehorsam, wir erleben Segen und dann danken wir dem Herrn für die schönen, fröhlichen Gefühle, die wir haben. Oder wenn wir sündigen und wir tun Buße, dann sind wir traurig über die Sünde und dann tun wir Buße und dann bekommen wir gute Gefühle, weil der Herr uns vergibt und es ist wieder alles wunderbar. Und wir freuen uns über die herrlichen Gefühle und dann, je nachdem, es gibt Leute, die sind mehr gefühlsbetont, es gibt andere, haben da nicht so große Probleme, aber man denkt sich, ah, das ist so schön. Und dann singen wir Loblieder zur Ehre des Herrn und das ist wunderbar. Und dann irgendwie mit der Zeit meinen wir, das Gefühl, das ich habe beim Singen, ist so schön. Und statt dass ich singe für den Herrn, singe ich für mich. Oder das Gefühl, das ich habe, wenn ich jetzt Vergebung der Sünden habe oder wenn ich das und jenes tue, das ist so schön. Und dann verschiebt sich die Betonung auf das Gefühl. Und leider ist es in vielen, vielen Gemeinden ist das schon lange, lange passiert. Man hat zum Beispiel Lieder gesungen, die recht auf das Gefühl gehen, weil man sich dachte, das Gefühl ist doch so schön. Es ist schön, den Herrn zu loben, oder? Und da gibt es ein Liederbuch, bei uns in der Schweiz gibt es ein Liederbuch, das heißt, es ist schön, dich zu loben. Ach, es ist so schön, dich zu loben. Wer steht hier im Zentrum? Ich, meine Gefühle. Und ich verwende das Loben für meine Gefühle. Und dann spricht man von Anbetung und verwechselt oder von Lobpreis. Heute spricht man ja oft von Lobpreis. Ja? Wir machen einen Lobpreisgottesdienst. Lobpreisgottesdienst. Und was man meint ist, eine halbe Stunde irgendwie sich in eine Stimmung hineinsingen. Und das ist eine ganz besondere Art von Liedern. Ich habe vor kurzem ein Referat gehalten über Musik, in Moldawien war das. Und über die Gefahren von diesen charismatischen Liedern. Das kommt wie automatisch, das merkt man gar nicht. Und die Gemeinden, die gegen die Charismatik waren, das waren vor allem, ich denke vor allem an Brüdergemeinden, wo wirklich klare Lehre, ich kenne das sehr gut, weil ich kenne diese kenne die Brüder, ich komme da raus, ja, aus den Brüdergemeinden. Und ich weiß, man hat wirklich gesagt, nein, Charismatisches wollen wir nicht. Und dann stellt man fest, dass gerade da jetzt diese charismatischen Lieder drinnen sind. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Gemeinden ist, aber Tatsache ist, das ist wie eine Eigendynamik und das ist einfach so schön und so schön und so schön. Und man meint, man lobt den Herrn und betet den Herrn an, aber eigentlich betet man sich an. Sich selber, die eigenen Gefühle. Und bei uns heißt dann, ja, ich möchte, dass dieses Lied gesungen wird. Warum? Ja, weil es ist so schön. Es ist einfach so schön. Schön und schön kann verschieden sein. Es kann etwas schön sein, weil es mich zum Herrn hinführt, in seine heilige Gegenwart. Es kann aber auch was schön sein, weil es irgendwelche vom Fleisch her meine gewisse Sinne in mir weckt, Sinnlichkeit in mir weckt. Nach Fühlen, Schmecken, Riechen. Wir kommen jetzt gerade drauf bei Isaac. Isaac war das sehr wichtig, dass er in der richtigen Stimmung ist, wenn er segnet. Und deshalb denkt er sich, komm, bevor ich dich segne, da gehst jetzt und machst mir so einen richtigen guten Braten. Und wenn ich dann den Braten rieche und wenn ich gegessen habe, geschmeckt habe und wie der Herr das Feld gesegnet hat und die Jagd gesegnet hat und die Küche gesegnet hat, dann kann ich jetzt segnen. Jetzt werde ich dich segnen, oder? Also mach mir was, dass ich in Segnungsstimmung komme und dann werde ich dich segnen. Mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe. Was wird ihn motivieren zum Segnen? Ja, das Essen, der Braten. Und das ist hier schon, was können wir selber davon lernen? Wir müssen uns immer wieder fragen, was kann ich lernen? Was ist für mich hier wichtig? Wovon soll ich mich motivieren lassen? Der Isaac hat entschieden, sich von seinen Sinnen leiten und motivieren zu lassen. Das war der Fehler. Isaac war gesegnet und wir wollen nicht zu negativ reden von Isaac. Aber es gibt eine Gefahr des Segens. Dass es uns gut geht und dann, dass wir dann plötzlich emotionell werden. Fünf Sinne hat er gehabt, der Isaac. Zwei haben vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Einer ganz sicher nicht mehr gut, das waren die Augen. Die waren schon fast blind. Und auf die Ohren wollte er sich auch nicht so recht verlassen. Denen wollte er nicht so recht Vertrauen schenken. Aber es bleibt ja noch der Tastsinn und der Geruchssinn und der Geschmackssinn. Und er hat sich gedacht, auf die drei kann ich ja mich verlassen. Tasten, riechen und schmecken. Hätte er sich doch auf das verlassen, was er gehört hat, wäre er nicht getäuscht worden. Aber er verlässt sich auf das Fühlen, Riechen und Schmecken, Berühren. Und er segnete den Mann, der vor ihm war. Merken wir, nicht auf das Wort, auf das Hören. Gott hat uns das Ohr gegeben. Wer ein Ohr hat, der höre. Der Herr sagt nicht, wer ein Auge hat, der sehe. Oder wer eine Zunge hat, der schmecke. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Und gerade das Ohr, auf das hat er sich nicht verlassen wollen. Er hat schon überhaupt in letzter Zeit, hat er schon lange Zeit nicht mehr über Gottes Wort nachgedacht. Denn das ist ihm so in Vergessenheit geraten, was damals Gott zu seiner Frau gesagt, wie er sich geoffenbart hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jüngere soll der Erstgeborene sein, sozusagen. Aber das Essen und das Fühlen und das Tasten, das war ihm wichtig. Sollen wir aufpassen. Also unsere Emotionen können uns stark täuschen. Die Emotionen dürfen nicht uns, von denen wollen wir uns nicht leiten lassen. Man will heute vom Wort Gottes, wenn man heute so einen Gottesdienst hat, die Richtung geht in die, es geht in die Richtung, möglichst viel Vorprogramm und Stimmung. Und dann zum Schluss noch eine kurze Predigt, aber bitte nicht zu lang. Ich war irgendwo, ich sollte predigen, haben sie gesagt. Es sind die Kinder da und so, also bitte 35 Minuten höchstens. Und als ich dann anfangen wollte, kam ein Bruder und sagte, nicht länger als 20 Minuten. Ich dachte mir, was kann ich in 20 Minuten sagen? Ich brauche 35 Stunden für 1. Mose. Immer weniger Wort und mehr für das Emotionelle. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Liedgut und ich bin sehr, sehr glücklich hier, das möchte ich sagen. Weil es gibt nämlich auch ein Lied, das den Text betont. Es gibt ein Lied, das den Inhalt betont. Es gibt ein Lied, wo die Komposition so gemacht ist und wo wenn die Begleitung auch entsprechend ist, oder? Dann geht das in die richtige Richtung. Das, was betont gehört beim Gesang, ist der Text. Und die Melodie macht einen Text feierlich. Das Singen macht einen Text feierlich. Ein Lied, eine Aussage wird feierlich dadurch. Das ist ganz was anderes, wie ein fleischlich-sinnliches Song, wo noch der Rhythmus immer stärker wird und so weiter. Das ist wie eine Eigendynamik. Der Rhythmus wird immer stärker. Anfangen tut es mit z, 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 z. Und dann wird es ein bisschen stärker und dann kommt nicht das nicht. Und das ist dann immer ein gleicher, immer ein durchgehender Schlag. Und das wird immer stärker, immer stärker. Und dann, das endet dann bei, wo wir schon in vielen Gemeinden sind. Also elektronische Taktschläger, die uns leiten. Nicht mehr atmender Rhythmus, sondern elektronischer Rhythmus. Und völlig natürlich überbetont. Also das hat mir, das ist also sehr aktuell, was wir hier haben. Und Isaak ist hier in Gefahr. Was ist zu sagen über diese Ehe hier? Rebekka und Isaak, es hat alles so gut angefangen. Und jetzt waren sie so weit voneinander entfernt. Es sind natürlich viele Jahre verlaufen, aber die Richtung war falsch. Also anstatt noch enger zu werden und zusammenzuwachsen, sind sie auseinandergewachsen mit der Zeit. Trotz des Segens, den der Herr gegeben hat. Was ist schiefgelaufen, fragt man sich. Was ist in dieser Ehe schiefgelaufen? Das ist ja ein Ende einer langen Entwicklung. Das sind ja Gewohnheiten, die man sich da über Jahre eingeübt hat. Unterschiedliche Meinungen gab es offensichtlich über die ganze Frage der Erbschaft und des Segens. Und die Rebekka, die hatte den Jakob als Muttersöhnchen und Liebling und der Isaak, den Esau, als den Clanchef, Sippenchef, sich schon innerlich schon klar entschieden dafür, das wird ein guter Chef werden, dem kann man die Zukunft anvertrauen, diesem Esau. Die Rebekka will, dass ihr geliebter Jakob gesegnet ist. Was ihr Motiv ist, ist im ersten Moment nicht ganz so richtig klar. Das Ziel ist sicher richtig, aber der Weg ist der falsche. Und es kommt zu lauter Problemen. Lauter Probleme. Von Gebet lesen wir nichts. Und wir lesen auch nichts, dass Jakob irgendwie sich hingesetzt hat und gesagt, Herr, ja, wie soll ich denn diese Verheißung damals, wie soll ich das verstehen? Wie kann ich, was bedeutet denn das, dass der Ältere den Jüngeren dienen wird und so? Nichts. Das steht nicht mehr im Raum, diese Aussage. Jedenfalls bei Isaak nicht mehr. Sie sind weit voneinander entfernt. Und sie machen auch nicht den Versuch, dass sie sich wieder zusammenfinden. Die Kommunikation ist irgendwie erstorben und die Rebekka spricht nicht mit dem Isaak, sondern mit dem Jakob. Als sie erfährt, dass der Isaak den Esau segnen will, redet sie mit dem Jakob statt mit dem Isaak. Großer, großer Fehler. Ich möchte jetzt, bevor wir den Text durchgehen, einige diese Leute einzeln ein bisschen betrachten mit uns. Denn Jakob war, der hat Einiges ist negativ und einiges ist positiv bei Jakob. Oder? Das ist so ein gemischte Sache, gemischter Charakter. Deshalb ist er mir sehr, sehr sympathisch. Denn ich finde mich da drinnen immer wieder. Da läuft was gut und dann läuft es wieder nicht gut. Oder? Einerseits, er will dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Er will den Segen und er will die Zukunft. Er will, was Gott will. Andererseits ist er schnell bereit zum Betrug, zu geheimen Handlungen. Er wird auch recht vorschnell mit der Zunge, werden wir später dann noch erfahren. Er wird auch leicht zornig. Aber er hat positive Seiten. Er kann beten, das kann er. Und er will den Segen. Er legt Wert auf den Erstgeburtsrecht. Und der Isaak hat viele Fehler gemacht. Alter bedeutet nicht automatisch Reife. Isaak ist irgendwo stehen geblieben. Sein Vater war noch im Alter mächtig gereift und war bereit, den Sohn auf den Altar zu legen. Er selber ist nicht bereit, seinen geliebten Sohn auf den Altar zu legen, seinen Esau zu opfern. Er ist nicht bereit. Auch wenn da es ein Wort Gottes gibt, das sagt, es ist nicht der Esau. Er ist nicht bereit. Er will den falschen Sohn segnen, weil ihm das Essen so gut schmeckt. Geistlich ist er nicht so scharfsichtig, als ob die Blindheit seiner leiblichen Augen sich ein bisschen auch auf das Geistliche geschlagen hat. So scheint es. Nun, später hat er dann doch noch gelernt. Später hat er dann auch noch den Jakob im Glauben gesegnet. Zuerst hat er ihm im Unwissen gesegnet, aber dann hat er ihm im Glauben gesegnet, in Kapitel 28. Also Isaak ließ sich schon auch noch was sagen. Isaak hat schon auch was gelernt. Er blieb nicht völlig im Dunkeln. Er wiederholte den Segen und dann in besonderer Weise, in Kapitel 28 am Anfang. Aber in Bezug auf die Söhne hat er schon etwas versagt, oder? Er hat nicht diese Söhne zu dem gemacht, was sie hätten werden sollen. Er hat den Esau, den er doch so liebte, denn ließ er kananitische Frauen heiraten. Und zum Schluss endet es, dass der Esau vier Frauen heiratet von den Kananitern. Vier gleich. Und er leidet darunter. Und mit dem Jakob konnte er nicht viel anfangen. Er hat keine wirkliche Beziehung zu dem Jakob. So scheint es. Auch Jakob zum Vater nicht. Jedenfalls nicht so, wie sie sein sollte. Und in Bezug auf seine Ehe hat er auch versagt. Irgendwie ist er nicht richtig umgegangen im Laufe der Jahre mit seiner Frau Rebekka. Kommunikation ist erstorben. Esau, was ist mit Esau, wenn wir den noch anschauen? Esau, nun, Gott ist ihm immer schon egal gewesen. Und die Zukunft und die Verheißung Gottes, das war nicht seine Sache. Jetzt kommt zutage, was in seinem Herzen ist. Er will Befriedigung hier und jetzt. Er will Essen jetzt. Er will Frauen jetzt. Und wenn sie Kananiterinnen sind und wenn sie vier sind. Er ist ein Lügner. Kapitel 25, später erfahren wir das. Er lügt einfach den Vater an und sagt, der Jakob hat mir das Erstgeburtsrecht einfach weggestohlen. Das hat er nicht. Er hat es verkauft. Das heißt, Jakob hat es verkauft und der andere hat es gekauft, der Esau. Esau hat es verkauft und Jakob hat es gekauft. Danke. Ja. Und dann ist er bereit, den Jakob umzubringen. Und zwar geplanter Mord. Mit kühler Überlegung. Jetzt wird sichtbar, was rauskommt. Was vorhanden ist in diesem Esau. Jakob ist auch ein Betrüger, aber Jakob ist ein Betrüger, der wird einmal umkehren. Jakob ist ein Betrüger, der ein schlechtes Gewissen hat, während er betrügt. Esau nicht. Und Rebekka, was ist mit ihr? Rebekka ist die Vorgängerin der Jesuiten. Die Jesuiten, die frommen Leute, die gesagt haben, der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn es der katholischen Kirche dient, dann dürfen wir alles machen. Wenn es Gott dient, dann sind alle Mittel recht. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn es Lügen und Betrügen ist, alles ist erlaubt, wenn es der Sache Gottes dient. Sie will den Segen Jakobs um jeden Preis. Und sie ist ihrem Sohn gar keine Hilfe. Im Gegenteil, sie verführt ihren Sohn zur Lüge und zum Betrügen. Und sie lernt ihm, wie man das Gewissen dann noch beruhigen kann. Sie lehrt ihm, wie man ein Heuchler wird, ein frommer Heuchler. Und es bringt, der Jakob sagt ja, aber was ist, wenn das ein Fluch draus wird? Wenn da jetzt der Vater mich das draufkommt und er verflucht mich, was sagt sie? Vers 13, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme. Hör auf die Mama. Mit 77. Aber der hat es jahrelang geübt, auf die Mama zu hören. Und der Fluch kam. Und der Schaden, den die Rebekka angerichtet hat, war groß. Den Ehemann betrogen, den Esau vergrämt und seinen Hass erregt bis zum Tode. Jakob in die Verbannung geschickt, den eigenen Ruf geschädigt und letztlich beide Kinder verloren. Denn der Esau, der zieht auch weg. Nun, die Tatsache ist, dass es genauso kam, wie sie sagte. Ob sie es mit viel Gedanken sagte oder nicht, weiß ich nicht, aber sie will ja dem Jakob ermutigen. Schau, wenn der Vater dich verflucht, es soll mich treffen. Ich mache das sozusagen. Ich habe alles im Griff. Ja, und der Fluch kam auf sie.
Oder sein Hund kommt über uns und unsere Kinder. Das ist ja auch so.
Genau. Gott nimmt das sehr ernst. Deshalb soll man die Leute, die fluchen, ja auch daran erinnern, wie gefährlich das ist, was sie tun. Ja, die Rebekka will auch den Segen, oder? Hier und jetzt. Man fragt sich, von wem der Esau gelernt hat. Von wem der Esau die Philosophie hat, von hier und jetzt. Ja. Man kann hier sehr viel lernen über Familie, oder? Und Ehe. Man kann hier sehr viel lernen. Und wir lernen ja unser ganzes Leben lang in diesem Gebiet Ehe und Familie. Und hier werden wir ermutigt, es richtig zu machen, nicht falsch zu machen, wie es hier passiert ist. Gibt es Kinder, die man unwillkürlich ein bisschen vernachlässigt, ohne dass man es so eigentlich vielleicht beabsichtigt hat, aber man vernachlässigt sie, weil sie irgendwie nicht so sind, wie man sich's. Die einen liegen ihnen vielleicht liegen einem mehr und die anderen liegen einem weniger, und man vernachlässigt sie. Die Beziehung ist mit den einen vielleicht nicht so gut wie mit dem anderen. Und dann müssen wir Buße tun und schauen, wie wir das verbessern können, wie wir wirklich zu allen Beziehungen aufbauen können. Rebekka eine starke Frau, Isaak ein nicht so starker Mann, wie er sein sollte. Und Rebekka spielt die Kinder gegen den Mann aus, sozusagen. Und betrügt und manipuliert den Mann dann zum Schluss auch noch. Wir kommen da gleich drauf.
Ja. Wurden doch diese Voraussetzungen aufgerissen,
ja.
Erwartungen.
Ja.
Und eigentlich, dass Erwartungen
heißt, ja. Nur solche starke Brauchen hat diese Voraussetzungen erfüllen.
Ja.
Und das ging aus dem Vater raus.
Ja.
Kann der seinen Sohn nicht? Weil das ist doch logisch, dass wenn ein schwacher von Persönlichkeit Mann eine starke Frau bekommt, das hält mit Stand.
Ja. Jedenfalls gibt es Probleme.
Ja.
Ja. Mir kam der Gedanke noch nicht, ob das letztlich dann Abraham ein bisschen hier auch ein bisschen ein Teil der
des Negativen.
Ja.
Zuweisen.
Ja.
Aber diese ganze Verzahnung.
Ja. Ja, jedenfalls Probleme sind sicher da gewesen. Auf der anderen Seite, es ging so gut, es hat gut begonnen und sie haben gebetet und sie haben Kommunikation am Anfang, ganz sicher. Aber im Laufe der Jahre, das heißt, hier hat doch der Isaac im Laufe der Jahre, hat sich da was eingespielt und Gewohnheiten eingespielt, die er nicht hätte zulassen sollen. Also es ist ja nicht so, dass ein Mann, der eine starke Frau hat, der ist verloren. Ja. Ja. Bitte.
Ja. Ja. Das ist das, was wir bei der Kreuz haben, wenn man den Vorleben von der Stärke, also Charakter nicht stellen, wenn man sich von Gott fern genau die Liebe für Richtung ist das.
Ja, ja. Ja. Gut. Was ist mit Stärke gemeint? Einerseits Willensstärke, oder? Rebecca war sicher sehr willensstark. Willensstark. Ganz sicher, oder? Sie war auch ein bisschen ein Draufgänger und Kämpfertyp schon, so wie auch der Esau dann ja auch geworden ist, gewesen ist. Und so schnell hat sie auch nicht nachgegeben. Bitte.
Das ist eine gute Gabe,
die ja
mit Demut verbunden ist.
Genau, das sind ja wertvollste Gaben. Und man wünscht sich solche Leute. Auch auf der anderen Seite, Isaac hat auch wertvolle Gaben, sehr wertvolle Gaben. Das heißt, es hängt dann nicht an diesen Charaktereigenschaften, ob jemand gebraucht oder nicht gebraucht werden kann oder wie sich da seine Ehe entwickelt und so weiter. Es hängt letztlich doch daran, wie jetzt Bruder Jakob gesagt hat, oder dass der Herr unseren Charakter wirklich verwenden kann und dass wir am Herrn hängen. Und dann kann die Sache sehr gut werden. Auch eine starke Frau kann sich, oder eine willensstarke Frau kann sich unterordnen, kann lernen, sich zu unterordnen. Auch eine Rebekka kann lernen, sich einem Isaak zu unterordnen und kann ihm umso mehr eine gute Hilfe sein. Aber sie scheint so, dass sie letztlich ein bisschen das Haupt der Familie bleibt, so im Hintergrund. Eigentlich doch das Haupt. Und nachdem diese ganze Sache, ja, vielleicht sollten wir vorher lesen und dann kommen wir hier weiter darauf zurück. Lesen wir Vers 7, oder? Rebekka, Vers 6. Rebekka sagte zu ihrem Sohn Jakob und sagte: Siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so und so reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, ein schmackhaftes Gericht, das ich esse. Und dass ich vor Jahwe und dich vor Jahwe segne vor meinem Tode. Nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dich heiße. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein. Und ich will sie zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gerne hat. Sie weiß, was er gerne hat und sie weiß, wie sie ihn umwickeln kann. Du sollst es deinen Vater bringen, dass er es esse, damit er dich segne vor seinem Tode. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter: Sieh, mein Bruder Esau ist ein haariger Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht wird mein Vater mich betasten. Also seine Gewissensbisse sind eigentlich die, vielleicht kommt der Vater drauf. Nicht in erster Linie, das ist ja Sünde, sondern was ist, wenn der Papa draufkommt? Wenn der Vater merkt, dass ich ihn betrüge. Dann werde ich Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter sagte zu ihm: Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh und hole mir. Es ist ein Befehl von der Mama. Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter. Später wird er es auch so machen. Später wird er es so machen mit seinen eigenen Frauen. Er wird ein Spielball seiner Frauen. Das werden wir dann nachher noch erfahren. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, so eine Ehe wie Papa und Mama möchte ich nicht haben. Ich werde es besser machen. Der hat es schlimmer gemacht. Aber der Herr es ist nicht das Ende von Jakob. Überhaupt nicht. Der Herr arbeitet an ihm. Und der Jakob lässt den Herrn an sich arbeiten, werden wir später dann sehen. Esau nicht. Esau lässt Gott nicht dran. Also, Rebekka nahm die Kleider Esaus und ein Ziegenböcklein, die Felle der Ziegenböcklein zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Hauses. Und dann kommt dieser Betrug, der Vater segnet und der Vater verlässt sich auf seine Gefühle, auf das Fühlen, Tasten und Riechen, das, nicht auf das Ohr. Er betastete ihn und sagte: Die Stimme ist Jakobs Stimme, Vers 22. Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Hätte er sich auf sein Ohr verlassen. Und er erkannte nicht, denn seine Hände waren haarig, wie die Hände seines Bruders Esau, und er segnete ihn. Und er sagte: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er sagte: Ich bin's. Da sagte er: Reich es mir her, dass ich esse von dem Wildbrett meines Sohnes, damit meine Seele dich segne. Und er reichte es ihm hin, und er aß, und er brachte ihm Wein, und er trank. Sein Vater Isaak sagte zu ihm: Tritt doch herzu und küsse mich, mein Sohn. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und er roch den Geruch. Ah, es stimmt doch. Der Geruch macht alles klar. Er roch den Geruch seiner Kleider und er segnete ihn und sagte: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das Jahwe gesegnet hat. Und Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder. Und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht. Und wer dich segnet, sei gesegnet. Und dann kommt Esau und stellt der Vater mit Schrecken fest, dass er den Falschen gesegnet hat. Ich habe ihn gesegnet und er wird auch gesegnet sein. Segne mich auch, mein Vater. Vers 34. Er fängt zum Weinen an, mit großem und bitterlichem Geschrei über die Maßen. Also das ist schon sehr stark betont. Großes und bitterliches Geschrei über die Maßen. Schrie er und sagte zu seinem Vater: Segne mich auch. Und er sagte: Dein Bruder ist mit Betrug gekommen, hat deinen Segen weggenommen. Ist es nicht? Und jetzt sagt der Esau: Ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben, dass er mich nun zweimal überlistet hat? Es ist eine Lüge. Das erste Mal hat er ihn nicht überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen. Nein, hat er nicht weggenommen. Und siehe, nun hat er meinen Segen weggenommen. Ja, dann hat er betrogen. Und er sagte: Hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was könnte ich für dich tun, mein Sohn? Und Esau sagte zu seinem Vater: Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Und dann kommt der Segen des Vaters für den Esau und es ist mehr ein Fluch als ein Segen, oder? Siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein, ohne Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Also es ist mehr ein Fluch als ein Segen. Er muss umherschweifen, er ist weg von zu Hause und wird ein Mann, der irgendwo im Gebirge Seir und da oben wohnt. Und Esau feindete Jakob an wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Ja, die Rebekka erfährt wiederum, dass der Esau den geliebten Jakob erschlagen möchte. Und was macht sie jetzt? Jetzt wäre es eigentlich an der Rebekka gewesen, dass sie zu Isaac gegangen wäre und sagte, Isaac, ich bin schuld, ich habe das alles angezeigt, ich habe die Familie auseinandergerissen und ich habe dich betrogen. Und sie hätte jetzt die Familie zusammenrufen können, sie hätte ihnen zeigen können, dass auf ihr alles, dass das auf sie zurückzuführen ist. Was macht sie nicht? Nichts. Was macht sie? Sie spricht wieder nicht mit dem Isaak, sondern sie spricht mit dem Jakob. Sie geht zum Jakob und sagt, Jakob, du musst weg. Du musst weg. Höre, mein Sohn, höre auf meine Stimme. Man merkt hier, wie sie schon bestimmt und klar zeigt, wo es lang geht sozusagen. Mach dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Zeit bei ihm, einige Zeit, bisschen, bis der Grimm deines Bruders sich wendet. Keine Angst, ich habe alles im Griff, alles im Griff. Bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm getan hast, dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Hat sie wirklich alles im Griff gehabt? Sie wird ihn nie mehr wiedersehen. Als er dann zurückkehrt, lesen wir nichts mehr von Rebekka. Und von wegen einige Zeit, 20 Jahre ist nicht einige Zeit. Und sie hat ihn nie geholt. Warum soll ich euer beide zugleich beraubt werden an einem Tage? Und Rebekka sagte zu Isaak, und jetzt kommt sie zu Isaak und weint vor dem Isaak. Oh, ich bin des Lebens überdrüssig wegen der Töchter Hets. Wenn Jakob eine Frau nehme von den Töchtern Hets wie diese von den Töchtern des Landes, wozu sollte mir das Leben? Was macht die Frau? Wie kriege ich den Isaak dazu, dass er meint, er hätte seinen Sohn nach Haran geschickt? In Wirklichkeit hat sie ihn schon lange geschickt. Jetzt muss alles nach außen hin so der Vater noch so manipuliert werden, dass er meint, er hätte den Bub dorthin den Mann dorthin geschickt. Aber wisst ihr, die Eltern reden ja noch mit, wenn sie 100 Jahre alt sind, auch noch vom Bub und vom Mädchen. Aber ja. Also was macht hier diese Frau? Sie manipuliert ihren Ehemann. Wer hat hier eigentlich die Initiative in der Familie? Wer leitet hier eigentlich? Wer führt hier? Die nächsten 20 Jahre haben sie vielleicht gestritten, wer die Idee gehabt hat, Kinder wegzuschicken. Den Jakob wegzuschicken. Oder 20 Jahre nicht, aber vielleicht. Jedenfalls, es war wahrscheinlich nicht die Harmonie, die man sich vorstellen kann, die beste Harmonie, nachdem jetzt Jakob fort ist. Sie verliert ihre Kinder. Und es kommt ganz anders, als sie sich das alles so vorstellt. Ganz anders. Den Rest ihres Lebens muss sie von ihrem Liebling getrennt verbringen. Und es gab kein Mobiltelefon. Ja, die Kinder, beide Kinder, oder?
Was würde Esau passieren?
Ja. Der kann auch dann nicht mehr im Hause sein, im Hause bleiben.
Auf Jakob bezogen, der Esau hat ja gesagt, wenn der Vater stirbt, dann.
Ach so, aber euer beide.
Esau, die Strafe als Mutter.
Ja, das meine ich. Ich meine, es sind die beiden Kinder. Aber. Mir scheint, dass es um die Kinder geht. Und sie verliert ja auch den Esau ohnehin. Sie verliert ihn sowieso. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Sie hat erreicht, was sie wollte, aber der Segen ist für sie wie ein Fluch. Gott ist gerecht und weise und sehr gütig. Er will ja die Strafe der Sünde, will er gerne abnehmen bei Bekenntnis, aber die Folgen, die bleiben. Wir wissen nicht, wer Buße getan hat von den allen. Aber Isaac jedenfalls, Isaac kommt dahin, dass er den Richtigen, den Jakob, dann wirklich segnet. In Kapitel 28, Vers 3 und 4. Also hier Familienlektionen für Familienleben und Eheleben. Dass man über die Ehe selber nachdenkt. Das hat Isaac zu wenig getan, über seine Ehe nachdenken. Sind Reparaturen nötig, wenn das Auto irgendwie einen Ton von sich gibt, so seltsame Geräusche, Misstöne, dann schicken wir es schnell in den Service. Und wenn es in der Ehe vorkommt, dann leben wir damit. So soll es nicht sein. Dann müssen wir zum Ehemechaniker, zum Herrn oder auch zu Geschwistern, die uns helfen können. Interessant, dass oft merken es die Frauen zuerst, wenn in der Ehe irgendwas nicht so laufen soll, wie es läuft. Und die Männer, wir hatten eine Eheseelsorge, und wenn man die Frau gefragt hätte, bevor wir in die Seelsorge kamen, wenn man die Frau gefragt hätte, wie geht es in der Ehe, sie sagt, furchtbar, furchtbar. Wenn du ihn gefragt hättest, wie geht es in der Ehe, ja, gut, kein Problem. Und er wollte nicht in die Eheseelsorge, bis sie ihn endlich dazu gebracht hat. Und dann merkt er mit der Zeit, es stimmt vieles nicht. Das Verhältnis zu den Kindern überdenken. Nachdenken über die Kinder. Was genau ist das Problem? Warum hat er gelogen? Warum lügt das Kind? Nicht einfach, das Kind lügt. Fertig. Das muss bestraft werden. Ja, warum lügt das Kind? Was läuft hier nicht in Ordnung? Gibt es irgendwas zu korrigieren? Und dann Aussprache, Kommunikation. Ein Bruder hat mir ein Wort gesagt, es hat mich tief getroffen. Er hat gesagt, Hauptsein heißt Haupt hinhalten. Das Haupt hinhalten, bereit sein, alles dran zu geben. Haupt sein heißt Arbeit und heißt Hingabe und heißt bereit sein zu sterben.
Aber aus dem Jakob-Gelogen, warum hat er nicht reagiert? Auf die Lüge.
Warum hat wer nicht reagiert?
Hier 27. Vers. Ja, der Herr, dein Wort hat es mir gegeben. Dein Wort.
Dein Gott.
Er sagte, dein Wort.
Nicht mein Gott. Ja. Noch nicht. Nicht mein Gott. Dein Gott. Man merkt in allem,
diese,
dass...
Nicht Lüge, aber dass diese gerade, die muss man da hinhören. Okay? Hören schon, ja, dein Wort.
Ja. Ja, er ist noch nicht richtig bekehrt. Die Bekehrung wird erst stattfinden.
Ja, aber von der Seite des Vaters, ja.
Bitte?
Von der Seite des Vaters.
Von der Seite des Vaters. Dass der Vater nichts gemerkt hat.
Ja, das...
Okay. Der Vater hätte merken können, er hat die Beziehung.
Die Beziehung zwischen, ja. Dass die Beziehung stimmt. Die
Beziehung zu Gott und, ja.
Gut, aber der Jakob muss ja hier in dem Moment den Esau spielen. Und dass der Esau das sagt, das war wahrscheinlich klar.
Das ist eine gute Bewertung.
Bei Esau war es klar, ja.
Also.
Ja. Also der gute Anfang garantiert hier nicht ein gutes Ende, das kann man hier lernen, Lektion. Ein guter Anfang einer Ehe garantiert nicht ein gutes Ende. Aber umgekehrt stimmt es natürlich auch. Ein schlechter Anfang garantiert nicht ein schlechtes Ende in einer Ehe. Das merkt man ja auch bei Jakob, oder? Relativ schlechter Anfang. Ich denke, wir müssen Pause machen hier. Wir haben jetzt überzogen schon. Machen wir Pause hier.